Wir haben heute den 5.5.2025. Es ist 17.16 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Die Regierungsbildung. Union und SPD unterzeichnen den Koalitionsvertrag offiziell. Die Partei- und Fraktionsspitze von CDU, CSU und SPD haben in Berlin ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Die Zeremonie fand im Gasometer in Berlin-Schöneberg statt. Der designierte Bundeskanzler Merz sagte, das Land wünsche sich eine Regierung, die sich ab dem ersten Tag planvoll und kraftvoll an die Arbeit mache. Planvoll und kraftvoll. Die Regierungsmannschaft werde dies konsequent umsetzen. Man sei entschlossen, Deutschland nach vorne zu bringen. CSU-Chef Söder betonte, der Koalitionsvertrag biete Anlass zu Optimismus. Es geht darum, gut zu regieren und damit auch die Feinde der Demokratie klein zu machen. Ja, sehe ich. Die SPD-Vorsitzende Esken sagte, die Demokratie müsse jeden Tag verteidigt werden. Wichtigste Aufgabe sei es, dem rechten Spuk ein Ende zu setzen. Nachdem CDU und CSU ihr künftigen Kabinettsmitglieder bereits in den vergangenen Wochen bekannt gegeben hatten, steht jetzt seit dem Vormittag auch die designierten Minister und Ministerinnen der SPD fest. Da komme ich später noch zu. Ich würde es erstmal dabei belassen. Das heißt, der Koalitionsvertrag ist unterschrieben. Die Inhalte dazu, die haben wir auch schon mal besprochen. Ich finde, das ist kein Anlass zu Optimismus. Anlass zu Optimismus wäre es gewesen, wenn nicht die Albanien-Koalition oder Black-Rot, wie andere sagen, regieren würde. Aber wir leben in der Realität und nicht in irgendeiner Wunschvorstellung. Ja, schade. Schade, schade, schade. Irgendwie ist es ja auch nicht halb so schlimm. Ich meine, als Grünwähler bekommt man mit der CDU ja trotzdem grüne Politik. Ne? Gut. Logischerweise Koalitionsvertrag unterschrieben. Friedrich Merz wird morgen zum Bundeskanzler gewählt und das hinterlässt eine Lücke bei der Fraktionsführung. Und jetzt muss ich euch leider den nächsten tiefen Schlag in eure Magengrube geben. Die Unionsfraktion im Bundestag hat Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn laut übereinstimmenden Medienberichten als Nachfolger von Friedrich Merz zu ihren neuen Vorsitzenden gewählt. Masken-Merz ist neuer Vorsitzender der Union, der vor zwei Wochen noch sagte, wir müssen mit der AfD endlich umgehen wie mit jeder anderen Oppositionspartei. Dieser Spahn. Oh scheiße, es ist Spahn. Nicht Masken-Merz, Masken-Spahn. Seht ihr, ich bin vollkommen verzweifelt schon in meinem Kopf. Wie komme ich denn auf Merz? Ach, alles eine braune Suppe. Also Jens Spahn, Friedrich Merz wird morgen Bundeskanzler, Jens Spahn ist jetzt Fraktionsvorsitzender und Jens Spahn hat vor zwei Wochen oder letzte Woche noch gesagt, dass man mit der AfD umgehen muss wie ein, oh Gott, Kanzler Spahn. 2029 wird ein Fiebertraum, das kann man sich gar nicht, oh mein Gott, Jens Spahn wird Bundeskanzler? Nee, lass uns das Kapitel zumachen und da ein andermal drüber gucken, ganz ehrlich, ne? Okay. Aber Jens Spahn wird auf jeden Fall Fraktionsvorsitzender und das ist schlecht, weil Jens Spahn ist keine Personalie, der man in irgendeiner Form wirklich nicht politische Verantwortung geben sollte. Jetzt fragen sich die einen oder anderen, oh Gott, warum denn? Was ist denn los? Was hast du denn gegen Jens Spahn? Und was ich gegen Jens Spahn habe, ist die Tatsache, wie er nicht nur mit der Corona-Pandemie umgegangen ist und der süffisanten, freizügigen Subventionen von Maskendeals, die man jetzt dahinter stellen könnte, beziehungsweise die man hinten anstellen könnte. Er hat besonders eine Sache zu verantworten, nämlich er hat die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen dazu angehalten, sämtliche Rücklagen aufzubrauchen in seiner Amtszeit, damit die Krankenkassenbeiträge nicht steigen. Und das hat zur Folge gehabt, dass nach dem Komplettaufbrauchen der Krankenkassenrücklagen die Beträge um ein Vielfaches gestiegen sind. Das hat Jens Spahn mit zu verantworten und deswegen könnte man sagen, dass es gewisse, dass ich zurückhaltend bin bei der Definition von Jens Spahns Kompetenz. Ich glaube nicht, dass man den politisch in irgendeinem Amt haben will. Also wirklich in keinem. Du willst den nirgendswo haben. Nirgends. Das ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Aber er wird neuer Fraktionschef der Union. Gute Besserung an dieser Stelle an die Union und gute Besserung an alle Leute, die auf Basis von Altersdemenz die Union gewählt haben. Ja, kann man ja nicht. Ja, gut. Gute Nachrichten gibt es aber auch, wenn man das so nennen kann. Ich meine, das sind logische Schlussfolgerungen. Es ist eher so eine Verkettung von Ereignissen. Beharrlichkeit bis zum Schluss. Nach nur 3,5 Jahren verlässt Olaf Scholz das Kanzleramt und wird heute mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet. Doch ganz verschwinden wird er nicht. Typisch Scholz halt. Scholzig. Diese Worte werden bleiben von Kanzler Olaf Scholz. Es soll heißen, wortkarg, eher emotionslos, trocken wie ein Brötchen. Zumindest kann der noch geschäftsführende Kanzler über sich selbst Witze machen, wie er bei einer Büttenrede bei einem Neujahrsanfang unter Beweis stellte. Scholzomat, Olaf der Schweiger, ein Hamburger Jung, das trifft nicht überall auf Begeisterung. Doch ein Land regieren ist mehr als Büttenreden beim Karneval. Scholz versuchte es 3,5 Jahre lang in einer Koalition, deren Fliehkräfte von Anfang an groß waren und die schließlich im Streit zerbrachen. Da war Scholz gar nicht mehr scholzig, sondern teilte sehr persönlich gegen seinen Finanzminister von der FDP aus. Zitat: Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert, zu oft hat er kleinkariert, parteipolitisch taktiert, zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte diese Rede, weil immer wenn Olaf Scholz mal ein bisschen Eier in der Hose hatte, dann hat er mir automatisch ein bisschen besser gefallen. Und weil er logischerweise Christian Lindner in die Fresse getreten hat, verbal, hat mir auch sehr gut gefallen. Auch der Mann an der Spitze, der versprochen hatte, Zitat, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch, trägt für das Ende der Ampel Verantwortung. Denn eine klare Führung fehlte der Dreierkoalition oft. Dabei war es Scholz, der die SPD 2021 entgegen aller Erwartungen zurück an die Macht führte. Dieser Hamburger Jung mit der politischen Erfahrung von Jahrzehnten Brechreiz, Juso-Vizechef, Bundesminister, erster Bürgermeister von Hamburg, Vizekanzler unter Merkel. Scholz hat fast schon alles schon mal gemacht, bevor er ins Kanzleramt einzog. Er könne das, versprach er dem Land, auf seine, wie er es sieht, besondere Art. Nerven behalten, nüchtern bleiben und die Entscheidungen treffen, die zu treffen sind. Cum-Ex-Scholz. Es ist unfassbar, dass wir jemanden wie diesem... Es ist wirklich unbegreiflich, dass wir Cum-Ex-Scholz zum Kanzler hatten. Also es ist unbegreiflich. Es ist, das mit dem Brechmittel kann man wahrscheinlich verargumentieren, weil das in einer Zeit war, in der die Justiz Rahmenbedingungen in Angriff genommen hat, die jetzt nicht nur alleine auf ihn zurückzuführen sind, sondern auf viele andere auch. Aber das mit Cum-Ex, das ist insane. Das ist fucking insane. Das ist unglaublich. Nüchtern nennt Scholz seinen Stil. Kritiker sagen, er ist uninspiriert, zögerlich, detailversessen und rechthaberisch. Zitat, in erbarmungsloser Weise von sich selbst überzeugt, schrieb das Hamburger Abendblatt einmal. Was Scholz kann, ist mit ernsten Situationen umzugehen. 3 Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine fand er im Bundestag den richtigen Ton. Zitat, wir erleben eine Zeitenwende und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf. Und ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreiber wie Putin Grenzen zu setzen. Wir haben die Kraft übrigens nicht aufgebracht. Scholz ist bis zuletzt sehr konservativ und zurückhaltend im Umgang mit der Unterstützung der Ukraine gewesen. Also Worte sind dann eben nicht alles. Die Ampel unter Scholz' Führung beendete die Abhängigkeit von russischem Gas, managte die Inflation, auch immer wieder mit Hickhack, etwa um Waffenlieferung. Streit und Zerwürfnisse, nachdem das Bundesverfassungsgericht den Finanzplan der Regierung dem Boden entzog. Oppositionsführer Friedrich Merz nannte den Kanzler abfällig einen Klempner der Macht. Scholz behielt beharrlich dagegen mit seinem Kernthemen, soziale Gerechtigkeit, Respekt und Zusammenhalt und erreichte damit immer weniger Menschen. Ich habe die Frage Philipp Türmer, also Herr Türmer gestellt, im Zusammenhang mit unserem Interview, das wir hier auf diesem Kanal hatten, und ich möchte die auch nochmal stellen. Als die SPD sich dazu entschlossen hat, mit Olaf Scholz den letzten Wahlkampf erneut zu machen, haben sie sich dazu entschlossen, die Wahl zu verlieren. Keine Gegebenheit hätte dafür gesorgt, dass Olaf Scholz, also nicht mal die Gegebenheit, dass sich irgendwelche Skandale auftun, und Skandale gab es genug. Olaf Scholz war der falsche Mann für die zweite Wahl. Aber, und das ist meine Position bis zu heute, ich denke, unter der Prämisse, dass man sich nicht die Blöße geben wollte, um Boris Pistorius zu verheizen, ist es ein kalkuliertes Risiko gewesen. Bei der nächsten Bundestagswahl 2029 wird Pistorius vielleicht der SPD-Mann sein, den man dann wählt. Und wenn seine Umfrageergebnisse so bleiben, wie sie sind, wenn seine Positionen so bleiben, wie sie sind, wenn seine Arbeit so bleibt, wie sie ist, wird die SPD damit wieder Chancen haben. Hoffentlich nur nicht in einer rückwärtsgerichteten, konservativen Black-Rot-Koalition. Weiter heißt es in dem Artikel, er reagierte an gegen sinkende Umfragewerte. Auch als seine eigene Partei längst an ihm zweifelte. Im Februar dann nur noch 16% bei der Bundestagswahl. So wenig wie noch nie. Zitat, das ist ein bitteres Wahlergebnis für die Sozialdemokratische Partei. Das ist auch eine Wahlniederlage. Der Bundeskanzler wurde abgewählt. Doch Scholz wäre nicht Scholz, wenn er sich jetzt ganz zurückzöge. Er verlässt die Regierungsbank, bleibt aber im neuen Bundestag. Als einfacher Abgeordneter. Weitermachen. Auch wenn es wehtut. Auch das ist typisch Scholz. Tja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob Scholz weitermachen sollte. Ich weiß nicht, ob es nicht einfach reicht. Ich meine, der hat sicherlich genug Rentenpunkte angesammelt, um einfach zu sagen, ey, lassen wir es jetzt. Er sollte vielleicht einem anderen SPD-Menschen die Möglichkeit geben, da vertreten zu sein. Ich weiß nicht, ob Olaf Scholz das muss. Es ist ganz schön traurig, muss ich sagen. Es ist wirklich traurig. Wenn man sich anguckt, dass Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt wurde vor jetzt 4 Jahren, nicht ganz 4 Jahren, muss man sich ganz ehrlich die Frage stellen, den Leuten ist die politische Reputation auch einfach egal. Das erklärt auch, warum sie Friedrich Merz zum Kanzler machten. Den Leuten ist das einfach Latte. So, ich kann mir niemand erklären, dass CDU-Wähler die irgendeine Relevanz auf politische Kompetenz legen. Ich meine, es kann mir auch niemand von der SPD erklären, dass irgendeine Relevanz auf politische Kompetenz gelegt wird, wenn jemand, der offensichtlich in Cum-Ex-Wirecard-Verfahren involviert ist, dann doch noch mit dem Kanzleramt belohnt wird. Man sollte meinen, dass politische Ämter im Vorhinein ein gutes Bild darüber geben, wie kompetent oder nicht kompetent die Person ist. Aber ich meine, gucken wir jetzt mal zu Jens Spahn, der einfach immer noch an der politischen Macht hängt. Wie zur Hölle kann es sein, dass da nicht Sturm gelaufen wird, da CDU-Wähler nicht sagen, how the fuck könnt ihr den Trottel zum Unionsführer machen? Aber es ist einfach ruhig. Es ist ruhig. Politische Kompetenzen spielen keine Rolle. Die Leute wollen das anscheinend auch nicht wissen. Und ich glaube, wenn sie es wissen würden, dann würden sie diese Parteien nicht wählen. Sondern sie würden wahrscheinlich die Linke wählen. Gucken wir jetzt nochmal bitte in die Bundesregierung. Das neue Kabinett ist nun vollzählig. Und jetzt gucken wir uns die SPD-Picks an. Ne, wir wissen, dass Friedrich Merz Kanzler wird. Wer wird denn Vizekanzler? Lars Klingbeil. Hat die SPD als Co-Parteichef zu einem historisch schlechten Wahlergebnis geführt, 16,4%, und wird dafür mit einem Finanzministerium und der Vizekanzlerschaft belohnt. Wer den Moment der Niederlage seiner Partei als Chance für sich selbst erkannte und das Personaltableau nun ganz nach seinen Vorstellungen geformt hat, zeugt vom großen politischen Geschick und noch größerer Zug zur Macht. Als gewiefter Verhandlungsführer der SPD in den Koalitionsverhandlungen hat der 47 Jahre alte Klingbeil viel Überraschendes herausgeholt. Darunter auch, dass der 69 Jahre alte Friedrich Merz ihn nun duzt. Als Herr der Finanzen sitzt Klingbeil künftig an den wahren Hebeln der Macht. Er wuchs als Sohn eines Soldaten und einer Einzelhandelskauffrau in Munster auf. Es ist das Munster ohne Ü, gelegen in Niedersachsen. Der vormalige Arbeitsminister Hubertus Heil hat die Niedersachsen kürzlich, als er sich noch deren Rückhalt sicher war, als Brasilianer des Nordens beschrieben. Eine Charakterisierung, die sowohl in Heils als auch in Klingbeils Fall vollumfänglich nicht zutrifft. Außenministerium wissen wir schon, Innenminister wissen wir schon, Wirtschaftsministerin Fiebertraum, die Energielobby direkt im Wirtschaftsministerium. Verteidigungsminister bleibt Boris Pistorius. Der nächste Kanzlerkandidat der SPD, meines Wissens, also meiner Ansicht nach. Er sieht auch wirklich aus wie Armin Laschet, muss man sagen, ne? So, dann haben wir eine Arbeit- und Sozialministerin und da bin ich einigermaßen froh drüber, weil ich schätze Bärbel Bass als sehr kompetent ein. Allmählich und unaufhaltsam geht Bärbel Bass ihren Weg, weiter und weiter, beständig nach oben. Von einem Hauptschulabschluss hat sie es in der vergangenen Legislaturperiode zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gebracht. Immerhin das nominell zweithöchste Amt im Staat. Die breite Öffentlichkeit hatte die lange nicht so richtig auf dem Schirm, obwohl sie viele Jahre lang parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion war. Als umsichtige Vorsitzende des Parlaments wurde sie dann einem größeren Kreis bekannt. Dass Bass, 56, im Ministerium ein Ministerium leiten würde, war während der Koalitionsverhandlungen rasch klar. Nun ist es Arbeit und Soziales geworden. Mithin das SPD-Ministerium schlechthin. Carsten Linnemann wird ganz genau beobachten, was sie dort anstellt. Er hätte ihren neuen Posten am liebsten selbst gern übernommen. Gut, dass Carsten Linnemann ein kleiner Wichser ist und Bärbel Bass sich durchgesetzt hat. Gott sei Dank. Also wirklich, ich muss sagen, von all den Personalien neben Boris Pistorius wirkt Bärbel Bass für mich wie ein guter Fit. Bass, wir brauchen Bass im Arbeits- und Sozialministerium. Justizministerin Stefanie Hubig, übrigens viele Frauen. Viele Frauen. Also Justizministerin Stefanie Hubig, mit ihr zieht nach Karin Prien auf Unionsseite nun schon die zweite Landesbildungsministerin in das neue Kabinett ein. Allerdings gibt es bekanntermaßen nur ein Bildungsministerium auf Bundesebene. Gut, dass Stefanie Hubig vor ihrer Zeit in der Politik Richterin war, somit sie auch in der Grundqualifikation für das Amt der Bundesjustizministerin erfüllt. Tatsächlich kennt Hubig das Haus bestens. Vor einem Vierteljahrhundert wechselte sie bereits erstmals dorthin, was zeigt, dass sie definitiv nicht zu Klingbeils großem Generationswechsel gehört. 2005 stieg die heute 56-Jährige zur Referatsleiterin auf, wechselte dann für ein paar verdienstvolle Staatskanzleijobs nach Rheinland-Pfalz, bevor Heiko Maas sie als Staatssekretärin zurück nach Berlin lockte. Die Bilderbuch-Karriereleiter sah als nächstes ein Ministeramt auf Landesebene vor, also wechselte sie 2016 in die Mainzer Bildungsbehörde, die auf Google mickrige 1,5 von 5 Sternen hat. Netter Fun-Fact an dieser Stelle von der Süddeutschen. Das Bundesjustizministerium verzeichnet immerhin 2,7 Sterne. Umweltminister Carsten Schneider ist sich nicht ganz sicher, ob er seinen Wählerinnen oder Wähler duzen oder siezen soll. Auf seiner Homepage wirbt er für sich mit den Worten "Für Erfurt, für Weimar, für dich". Scrollt man ein wenig weiter, findet sich die Rubrik "Lernen Sie mich doch kennen". Der 49 Jahre alte Schneider sitzt bereits seit 1998 im Bundestag. Also seit der Wahl, bei der die SPD statt mit Rudolf Scharping mit Gerhard Schröder antrat und mehr als 40% der Stimmen erhielt. Hatte Bankkaufmann bei der Volksbank Erfurt gelernt, war unter anderem haushaltspolitischer Sprecher der Fraktion. Später deren erster parlamentarischer Geschäftsführer und anschließend das Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland, Staatsminister beim Bundeskanzler. Die Interessen seiner Wählerschaft vertrete er, wie er mitteilt, mit der Hartnäckigkeit, die er als Radrennfahrer gelernt habe. Hat auf dem Sattel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einiges von jener Umwelt gesehen, die er mit sich nun im Kabinett kümmern soll. Dem Vernehmen nach bisweilen auch an der Seite von Klingbeil. Also Umweltminister Carsten Schneider kommt dazu. Die nächste Frau von der SPD.
Mein Gott, haben die Frauenquote eingeführt?
Wohn- und Bauministerin Verena Huberts teilt sich die erste Silbe ihres Namens mit ihrem Kabinettskolleginnen, mit ihrer Kabinettskollegin. Ihren Lebenslauf jedoch sieht völlig anders aus. Huberts betrieb ab 2014 mit einer Kommilitonin das Startup Kitchen Stories, in dem es kurz gesagt um eine App geht, die zeigt, wie man einfach und mit Freude kocht. Da erscheint es im Rückblick fast zwangsläufig, dass 2017 mal der Chef von Apple in der Startup-Küche vorbeischaute, ein Mann namens Tim Apple. Für mich heißt er Tim Apple. Zuvor hatte Huberts während des Studiums der Betriebswirtschaft bei den Lebenshilfenwerken in Trier ein Praktikum gemacht und dort geholfen, in dem Guinness-Buch der Rekorde eingetragenen Weltrekord im größten gemeinsamen Trommelwirbel zu organisieren. Bruder, wie findet die Süddeutsche das raus? Oh nee, ey. Oh nee, ey. Was? Okay, alles klar. Danke für diese Information. Da war zwar nicht Tim Apple vorbeigekommen, aber dafür der Sänger Gildo Horn, um trommelnd auf das Leistungsvermögen von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen. Die heute 37 Jahre alte Huberts zog 2021 erstmal in den Bundestag ein. Sie saß in den Ausschüssen für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen sowie Tourismus und Wirtschaft, hat eine schnelle Karriere gemacht, steht beispielhaft für eine jüngere SPD und sehr wichtig, nachdem Saskia Essen kein Ministerium bekommt, eine weiblichere SPD. Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist Rim Alabali Radovan. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Tut mir leid, wenn das nicht so ist. Ist in der undankbaren Position, dass die Menschen erst einmal nicht über sie sprechen, sondern darüber, wer ihren Job nicht bekommen hat, nämlich Co-Parteichefin Saskia Esken. Hobby-Kickboxer Klingbeil hat jedoch Hobby-Boxerin Alabali Radovan für einen Kabinettsposten ausgesucht. Dass fliegende Fäuste oder Tritte bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben, wird in Parteikreisen vehement abgestritten. Eher soll sich ihre Entdeckerin und Förderin, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, vehement für sie eingesetzt haben, was sie für Esken dezidiert nicht tat. Die 35-jährige Alabali Radovan hat bei den Sozialdemokraten eine Blitzkarriere hingelegt. Sie trat erst Anfang 2021 in die Partei ein. Noch im Dezember machte Olaf Scholz sie zur Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration. 2022 übernahm sie dazu noch das neu geschaffene Amt der Bundesbeauftragte für Antirassismus. Ziemlich viele Posten für ziemlich wenig Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Zumindest letzteres dürfte sich nun ändern, unter der genauen Beobachtung ihrer Parteichefin. Oh oh. Ich sag ganz ehrlich, mehr Boxer ins Parlament, um den Faschos die Fresse zu polieren und die in Schach zu halten. Gut, das sind alle neuen Positionen. Das Kabinett steht zumindest. Das Parlament ist aufgestellt, die Regierung ist formiert, der Koalitionsvertrag ist unterschrieben, abgestempelt. Olaf Scholz hat heute seinen Zapfenstreich, der geht heute in die Kanzlerrente, ist aber dann irgendwie noch da, also macht er irgendwie das auch, was alle anderen Rentner in Deutschland machen müssen, nämlich einfach weiterarbeiten. Und morgen ist der große Tag, morgen Vormittag, morgen früh, wird Friedrich Merz als Bundeskanzler gewählt, vereidigt und ja, gut, das ist halt so. Es passiert, morgen ist es soweit. Morgen ist es soweit. Wir werden morgen da wahrscheinlich nicht drüber sprechen, weil ich muss morgen arbeiten. Ich verstecke mich morgen in Arbeit, weil das, nee. Der Staat muss jetzt damit anfangen, sich der AfD zu erwehren. Unabhängig von der Diskussion über ein Verbot gibt es eine Sofortmaßnahme gegen die gesichert rechtsextremistische Partei und die sollten Bund und Länder dringend angehen. Jetzt hat die AfD es amtlich. Sie ist eine Bedrohung für die Bundesrepublik. Der Verfassungsschutz stuft die Partei als gesichert rechtsextremistisch ein. Nur, was folgt daraus? Bleibt das ein Warnhinweis, wie das Rauchen ist tödlich auf Zigarettenpackung? Oder zieht die Bundesrepublik, deren Grundfesten die AfD laut Gutachten des Verfassungsschutzes nun mal erschüttert, handfeste Konsequenzen? In Berlin diskutieren sie schon fleißig, ob man die Partei jetzt verbieten oder ihr wenigstens die staatliche Förderung wegnehmen müsste. Unabhängig davon, ob man das für sinnvoll hält oder nicht, beides würde Jahre dauern, Ausgang offen. Dabei gibt es eine Sofortmaßnahme, die zumindest ein Anfang wäre und jetzt unbedingt geboten ist. Der Staat sollte bei sich selbst anfangen. Dass Mitglieder einer verfassungsfeindlichen Partei für diesen Staat arbeiten, ist ein Widerspruch in sich. Polizisten, Soldaten, Richterinnen, Lehrer dürfen die freiheitlich-demokratische Grundordnung laut dem Gesetz nicht ablehnen. Nicht mal schulterzuckend hinnehmen reicht. Sie müssen aktiv dafür eintreten, dass Prinzipien wie Menschenwürde, Rechtsstaat und Demokratie erhalten bleiben. Wer in der AfD ist und gegen Menschen mit Migrationshintergrund oder das System an sich hetzt, der sollte keine Kinder unterrichten dürfen, keine Dienstwaffen tragen dürfen. Bisher allerdings sind Disziplinarverfahren gegen AfD-Mitglieder im Staatsdienst die Ausnahme. Entlassung als schärfste denkbare Maßnahme sowieso. Eine Parteimitgliedschaft ist in Deutschland aus guten Gründen Privatsache. Aber zumindest bei Staatsdienern, die sich öffentlich für die AfD engagieren, muss jetzt genau geprüft werden, ob sie bleiben können. Bisher macht das jedes Bundesland so, wie es das für richtig hält. Manche strenger, manche laxer. Der Bund und die Länder sollten sich dringend auf einheitliche Maßstäbe und Verfahren einigen. Das wäre kein Generalverdacht, sondern Selbstschutz. Wer würde denn einen Einbrecher damit beauftragen, sein Haus zu bewachen? Oh oh. Berufsverbot, ich hör dir trapsen. Ganz ehrlich, die haben feuchte Hände. Ganz ehrlich, die haben feuchte Hände. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn nach diesem Gutachten in Verbindung mit der beruflichen Kompetenz und dem gesicherten Rechtsextremismus da nicht zumindest mal überprüft wird, die haben feuchte Hände. Und das ist auch gut so. Denn das, was droht, ist zu Recht etwas Existenzgefährdendes. Im Zusammenhang mit der Überzeugung der Staatsfeindlichkeit und der beruflichen Existenz. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, richtig so. F***ing richtig so. Ich bin gespannt. Einzelne Bundesländer haben das ja schon angekündigt, das zu überprüfen. Und jetzt muss das auch durchgezogen werden. Entweder man bekennt sich zur Verfassung, man bekennt sich zur Menschenwürde. Das ist das Ding. Das ist nicht umsonst aus dem Gutachten herausgehoben, in die Presse weitergeleitet worden. Das mit der Menschenwürde und der Unantastbarkeit. Entweder man bekennt sich zur Menschenwürde und dass diese unantastbar ist, oder man tut das eben nicht und signalisiert das mit dieser Parteimitgliedschaft und dann kann man in diesem öffentlichen Dienst, in einem gewissen öffentlichen Dienst einfach auch nicht mehr tätig sein. Das geht nicht. Aber wie will man erfassen, wie die Staatsbediensteten gewählt haben? Eckart, gute Frage, darum geht's gar nicht. Hier geht's nicht darum, was du gewählt hast, hier geht's darum, welchen Parteimitgliedschaft du hast. Deine Wahl ist hier nicht, aber gut, dass du zuhörst, das ist richtig gut. Deine Parteimitgliedschaft spielt eine Rolle, nicht das, was du wählst. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ne? Und damit würde ich sagen, was da mit den Nachrichten war. Das war's mit den Nachrichten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.